Psst, und bevor es hier mit dieser Folge losgeht, noch ein kurzer Tipp von mir, wie eine friedliche Trennung ganz leicht erreichbar ist. Sprech doch einfach mal mit deinem Partner, ob er auch eine friedliche Trennung möchte, und erklär ihm kurz die Vorteile, die das Ganze bringt. Und wenn er da Ja sagt, dann vereinbart einfach einen Termin mit mir und den Rest besprechen wir dann. So, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Beziehungen. Mein Name ist Thomas Harneid und in diesem Podcast geht es um Beziehungen natürlich und alles, was dazugehört: Kommunikation, Konflikte, Trennung, Versöhnung, Persönlichkeit und ganz viel Psychologie. Viel Spaß dabei! So, hallo liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Heute gibt es wieder einen Late-Night-Talk im Podcast Beziehungen. Und heute ist mit dabei Melanie Spitzner. Hallo Melanie, schön, dass du dabei bist.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, du warst ja schon mal im Late-Night-Talk mit dabei, vor einiger Zeit schon, und es ist einiges passiert. Und das war der Anlass, wieder einen Podcast zu machen, weil ich finde es ganz interessant, was alles passiert ist. Mittlerweile hast du nämlich eine Ausbildung zum Familiencoach gemacht. Erzähl doch mal, was hat dich dazu gebracht, diese Ausbildung zu machen?
Ja, durch unsere Zusammenarbeit, das hat so viel angestoßen, dass ich gedacht habe, oh, ich brauche da irgendwie noch mehr. Ich brauche da noch, also Coaching alleine für mich reicht nicht. Ich will noch mehr wissen, ich will noch mehr Hintergrundwissen haben und konnte mir dann durch Sachen halt diese Ausbildung zum Coach, zum eigenen Coach, zum Familiencoach gönnen und habe die im Juli gestartet. Und das war eine sehr spannende Reise bis hierher.
Ja, was lernt man denn in so einer Ausbildung als Familiencoach?
Ja, ganz viel über dich selbst auch, was dich selbst antreibt. Und du verstehst ganz viele Dinge ganz anders, entwickelst ganz neue Blickwinkel auf alles. Und Familiencoach heißt ja Familiensysteme. In meiner ersten Ausbildung bin ich ja Erzieherin und es war mir immer ein Anliegen, Eltern noch viel, viel besser zu begleiten und viel, viel besser zu unterstützen. Und ich hatte dann irgendwann für mich den Satz, ich möchte gerne diese Instanz sein, die ich vor 10 Jahren als Mutter gerne gefunden hätte. Also diesen ganzheitlichen Blick auf Elternschaft, auf Eltern werden auch sowas.
Also das, was dir damals gefehlt hat, diese Lücke, die hast du oder wolltest du jetzt schließen, und ist dir das schon gelungen? Kannst du sagen, ich habe jetzt das, was mir gefehlt hat, gefunden?
Immer besser. Also diese Coachings, die ich bis jetzt hatte, mit den Müttern, die ich jetzt hatte, da gab es immer Aha-Effekte. Das war total toll, auch wahrzunehmen und zu sehen, wie das zustande kam, ja, wie sie wahrgenommen haben, was ihr Anteil ist und dass sie auch vielleicht einen Blick auf ihre Kinder ganz anders richten. Das ist immer so ganz furchtbar spannend wahrzunehmen.
Ja, sehr schön, wenn du schon diese positive Erfahrung machen konntest. Und du hast ja gesagt, du machst Übungscoachings oder du suchst auch noch Menschen, die mit dir ein Übungscoaching machen.
Genau, ich brauche das, um das Zertifikat zu bekommen von der Akademie. Muss ich Übungscoachings anonymisiert natürlich einreichen. Und da wäre es toll, Familien zu finden, auch Jugendliche, vielleicht dann noch Kinder, die halt Dinge für sich lösen möchten. Bei den Kindern und Jugendlichen könnten das tatsächlich auch schulische Sachen sein. Bei den Jugendlichen ist es aber auch die Kommunikation, die zwischen den Eltern verbessert werden kann, wo man sagen kann, wie kann der Jugendliche auf seine Eltern zugehen? Ja, also hier sind ja auch Kompetenzen da, die einfach unterstützt und gefördert werden können. Oder auch Eltern, die sagen, ach, der Teenie hört mich nicht oder es wird immer schwieriger. Klar, Pubertät ist ja immer ein Thema,
ja.
Aber auch hier kann man Tools finden und bekommen, um da Lösungen zu finden und das allgemeine Familienleben einfach harmonischer zu gestalten.
So. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, die Themen mit Kindern sind unerschöpflich oder können unerschöpflich sein, weil jedes Alter, jede Phase, die da so auftritt, hat ja ihre Spezifika. Und dann bist du als Spezialistin sozusagen als Kindergärtnerin oder Erzieherin, ne, sagt man, ja schon auf der einen Seite groß geworden und verbindest jetzt noch die beiden Dinge miteinander.
Ja.
Aber gut. Was ist denn aus deiner Sicht so die wichtigste Erkenntnis, die du, sag ich mal, aus der Ausbildung mitgenommen hast oder für dich gewonnen hast bisher?
Also wenn ich auf meine eigene Biografie zurückgreife, war immer ganz klar, ich will es anders machen als das, was ich erlebt habe. Mhm. Nur was dieses anders ist, da hat auch niemand drüber gesprochen ganz lange. Und ich glaube, das ist so furchtbar essentiell eigentlich. Ja, viele Frauen überlegen sich stillen oder nicht stillen, Elternbett, eigenes Zimmer. Das sind die Fragen, die man sich stellt, sobald man ein Kind bekommt. Aber die eigentliche Frage, die sein sollte, was will ich meinen Kindern mitgeben? Was will ich für Werte vermitteln? Wie will ich erziehen? Welche Haltung habe ich meinem Kind gegenüber? Das sind die eigentlichen essentiellen Fragen. Und hier müssen wir an unsere eigene Prägung anknüpfen. Ja, was habe ich mitbekommen? Was war gut oder schlecht in meiner eigenen Kindheit? Und das ist der Schlüssel zur eigenen Elternschaft.
Du hast eben gerade noch eingangs gesagt, was ich selber erlebt habe. Möchtest du darüber sprechen, was du selber erlebt hast in der Kindheit?
Ja, ich war die erste von 4 Kindern und die Eltern eigentlich chronisch überfordert. Also meine Erinnerungen sind nur, dass ich mit meinen Geschwistern war und da auch eher so die Rolle der Ersatzmutter irgendwann übernommen habe, also zumindest für meine Schwestern. Und auch das war ein Thema für mich im Coaching, das aufzuarbeiten und hier Frieden zu finden für meine Eltern oder mit meinen Eltern. Also ich wohne jetzt in der Parallelstraße zu meinem Elternhaus aus den 80ern und das sagt, glaube ich, ganz viel über die Energien, die da geflossen sind. Das ist schon ein hardcore spannendes Thema, was es war, das aufzuarbeiten.
Okay, wie meinst du das mit den Energien? Also hat es dich jetzt zurückgezogen zu den Wurzeln oder was meinst du damit?
Genau, ich war Grundschule, 3. Klasse, da sind wir hier weggezogen und ich war todtraurig. Ich habe diese Zeit ausgeblendet. Ich weiß nicht, was in diesen 2 Jahren Grundschule war. Und das war für mich der Grundsatz zu sagen, ich möchte meine Kinder niemals aus der Schule rausreißen, weil ich selbst so negativ wahrgenommen habe. Mhm. Genau, und das war ein, ja, Trauma darf man ja eigentlich nicht sagen, aber für mich war das schon irgendwie so ein Mini-Trauma, wo ich sage, jetzt habe ich aber meinen Frieden gefunden, jetzt zieht es mich in den Ort, wo ich zu Hause bin, wo ich wirklich zu Hause bin und das ist jeden Tag eine Bereicherung und ich bin dankbar dafür, dass ich das so erkennen durfte. Ja, genau.
Ja, klasse. Warum darf man Trauma nicht sagen?
Was verbindest naja, du? Das ist ja so hart irgendwie inflationär, ne? So wie du Narzisst inflationär gerne mal verwendest oder manche Menschen. Aber vielleicht war es tatsächlich für mich so eine Art Trauma, das ich für mich tatsächlich mittlerweile auflösen konnte.
Hm, Verstehe, okay. Es gibt natürlich da auch Unterschiede, ne, zwischen kleinen und großen
Ja.
Traumata. Und das heißt ja einfach nur in der Übersetzung Verletzung. Ja, mehr heißt es ja nicht,
Ja.
aber wir verbinden das vielleicht eher mit so ganz schlimmen Sachen. Aber okay,
Genau.
das jetzt nur so am Rande. So, und du hast jetzt gesagt, also du hast deine eigenen Wunden weitestgehend geheilt, deine Themen, dein inneres Kind vielleicht schon
Ja.
geheilt. Oder bist noch auf der Reise? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich bin überrascht. Also gerade in den letzten 6 Monaten ist noch mal unheimlich viel passiert. Das ist so unfassbar krass. Ja, dass ich Dinge wirklich auch für mich aufgelöst habe. Aber ich denke, man ist nie fertig, in Anführungszeichen. Es gibt immer Sachen, die noch mal anders werden können. Aber ein Bewusstsein zu haben, das ist unfassbar gut. Ja, warum tue ich Dinge, wie ich sie tue, und warum ärgert mich das jetzt? Das einfach bewusster wahrzunehmen, das ist ein Game Changer schlechthin.
Ja, genau. Kannst du sagen, was sich da für dich geändert hat? Was hast du früher anders gemacht als heute?
Ich glaube, ich bemesse den Menschen um mich herum. Also, wo ich mich immer erwische dabei, ist zu sagen, okay, das ist jetzt dein Thema, das ist jetzt gar nicht mein Thema. Du könntest jetzt sauer sein, deswegen, aber damit muss ich mich nicht beschäftigen. Ja, ich nehme Dinge weniger persönlich. Also, wer mich kennt, weiß das. Hoffe ich. Und das ist ganz gut. Und ich versuche bei mir zu bleiben und Dinge auch für mich zu klären. Das ist ganz wichtig. Also auch gerade im Kontext mit anderen Menschen.
Genau.
Dinge haben letzte Woche nicht funktioniert. Diese Woche werde ich es anders machen. Und anstatt sich darüber zu ärgern, dass es letzte Woche nicht funktioniert, mache ich es diese Woche anders. Also lösungsorientiert zu sein, anstatt problemorientiert, das ist eine gute Sache.
Ja, das bringt eine ganze Menge, das stimmt.
Ja.
Okay, kommen wir nochmal auf das Thema, was du eben schon angeschnitten hast, nämlich den Aspekt der Erziehung. Wie gehe ich mit den Kindern um? Und du hast ja eben auch den Begriff Prägung schon mal benutzt. Was bedeutet Prägung für dich? Was heißt das?
Es gibt die vielen Erziehungskonzepte du hast es auch mal in deinem Podcast angeschnitten, ne? Die Rabeneltern und die
Zum
Helikoptereltern.
Beispiel,
Und was eigentlich fast mehr eine Haltung ist diese bedürfnisorientierte Erziehung, ja. Und zwar nicht nur das Bedürfnis des Kindes zu sehen, sondern auch meine Bedürfnisse als Mutter. Die Bedürfnisse des Vaters, die Bedürfnisse anderer Geschwister. Also alle Bedürfnisse zu sehen, wahrzunehmen, zu kommunizieren, aber auch vielleicht mal zu sagen, okay, das kann jetzt gerade nicht erfüllt werden, weil es jetzt spät ist und wir eigentlich Bettzeit, Abendzeit haben. Und da zeigt sich dann der Erwachsene, ja. Also bedürfnisorientierte Erziehung wird auch gerne mal von anderen Menschen sehr belächelt und dann wird es so ins Lächerliche gezogen. Ach, das werden ja alles nur so Kinder, die nicht mehr wissen, wie es geht, oder die keinen Arbeitsmoral mehr haben. Ja, das sagt man ja unserer Gen Z gerade nach. Dabei achten diese einfach nur auf ihre eigenen Bedürfnisse und Work-Life-Balance und alles ist fein, ja.
Ach, echt, sind das nicht
Genau.
alles nur kleine Egoisten, die sowieso alles in den Allerwertesten gesteckt bekommen und deswegen sich um nichts mehr kümmern
Im
müssen?
besten Falle nicht, nein, im besten Falle nicht. Es gibt auf TikTok die Marlies Johanna, die seit roundabout 2 Jahren ihre Erfahrungen teilt mit dieser bedürfnisorientierten Haltung. Sie hat sich selber ihr Wissen nur über Bücher angeeignet, auch aus dem heraus, dass sie es halt anders erlebt hat. Und heute teilt sie ihre Erfahrung mit ihren Kindern. Und man hört immer, wie der Vierjährige wirklich auch seine eigenen Gefühle kommunizieren kann. Und das ist so ein Game Changer. Geh in die Kommentare rein und du siehst, wie die Leute das alle negativ betrachten, weil es nicht anders erlebt wurde, ja, weil ja dann gesagt wurde, ach, wir haben das auch alle anders erlebt und vielleicht einfach mal zusammenreißen, ja, du hast heute was zum Mental Load gebracht. Witzigerweise habe ich das die Tage kommuniziert auf Facebook, wo jemand sagte, einfach mal zusammenreißen. Und genau dieses Zusammenreißen ist ja dann das, was dich in den Burnout treibt, wenn du dann nicht mehr auf deine Bedürfnisse achtest.
Ja, da sprichst du vielleicht etwas an, was auch ein wichtiger Punkt ist, nämlich offen zu sein für Veränderungen, für Feedback und zu erkennen, dass das, was gestern mal richtig war, heute nicht mehr richtig sein muss. Und dass auch die Zeit sich fortschreitet. Und deswegen ist die Generation Z halt anders. Ne? Das war natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint, was ich da vorhin gesagt habe, aber es wird halt so gesehen. Und so wurde es früher immer schon gesagt. Die jungen Leute von heute, die kriegen überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Das hat mein Opa auch schon gesagt. Und so geht es, glaube ich, immer weiter. Wenn man also sich an der Stelle etwas toleranter und liberaler verhält und genauer hinguckt, was ist denn da los? Ich glaube, dann kann man auch ganz viel Positives bewirken, anstatt zu sagen, ja, wir haben das aber anders gemacht und das muss aber auch so bleiben. Das war ja immer richtig.
Genau.
Du hast gesagt, bedürfnisorientierte Erziehung. Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden. Um wessen Bedürfnisse geht es denn? Um die Bedürfnisse der Eltern oder die Bedürfnisse der Kinder?
Um alle Bedürfnisse jedes Einzelnen anzugucken. Ja, und da fällt auch das Thema Mental Load rein und da fallen auch die Geschwister rein. Ja, ich weiß noch, dass ich furchtbare Angst hatte, was passiert, wenn der zweite, mein Sohn, auf die Welt kommt, ist die Tochter eifersüchtig, wie gehe ich damit um, wie begegne ich dem und wie funktioniert es? Und hier alle Bedürfnisse halt im Blick zu haben von allen Familienmitgliedern. Und das bedarf auf der einen Seite die Kommunikation von den Familienmitgliedern. Und wenn es da Oma, Opa, Tanten gibt, zu sagen, okay, wir unterstützen euch, wir sind jetzt aber nicht da, dass wir irgendwelche Forderungen stellen, dass wir das Baby, das frisch geschlüpfte Baby im Krankenhaus jetzt sehen wollen, sondern ihr sagt, was ihr braucht und dann unterstützen wir hier. Und das ist bedürfnisorientierte Kommunikation, auch wenn du so willst.
Das scheint ja einiges in Umdenken zu erfordern. Aber wenn ich mir so vorstelle, oder vielleicht könnten jetzt der eine oder andere auch sagen, Moment mal, wenn ich immer nur die Bedürfnisse der anderen betrachte, dann bin ich ja die ganze Zeit wieder nur im Mental Load und befriedige die ganze Zeit nur die Bedürfnisse aller. Und das ist ja mega anstrengend. Und kann das überhaupt funktionieren? Weil dann kriegt ja jeder immer nur das, was er braucht. Und werden dann nicht alle nur noch verwöhnt und tatsächlich kleine, wie sagt man, Egoisten zum Beispiel? Oder Tyrannen?
Nein, also ich kann auch meinem vierjährigen Kind sagen, pass auf, ich bin jetzt müde, ich brauche jetzt 10 Minuten, will ich meinen Kaffee trinken und dann bin ich wieder für dich da. Das kann ich auch einem Kindergartenkind kommunizieren. Mhm. Ja, und solche Sachen.
Ah, also heißt aber Bedürfnisorientierung, dass jeder seine Bedürfnisse äußern darf, richtig, und dass man dann eine Lösung findet, die für beide Seiten passt.
Ich muss sie natürlich auch selber wahrnehmen, meine Bedürfnisse. Ich muss sie wahrnehmen. Was ist mein eigenes Bedürfnis? Ja, und da neigen ja gerade Mütter gerne mal dazu, die zu ignorieren.
Spannend. Ja. Das ist übrigens also das Thema Bedürfnisse, also nicht bedürfnisorientierte Erziehung, aber in der Partnerschaft, in Beziehung ist es ja nichts anderes. Es geht ja fast Richtig. Immer nur um Bedürfnisse, um Genau. unerfüllte Bedürfnisse, um nicht gesehen, nicht gehört werden und ich komme da nicht raus aus dem, was ich haben will. Der Partner gibt mir das nicht und das wird dann oft auch nicht ausgesprochen und kommuniziert, genauso wie du es sagst. Und dann beginnt es zu kriseln. Ne? Einfach nur, weil die Fähigkeit nicht da ist, weil man sich nicht traut oder aus unterschiedlichsten Gründen seine Bedürfnisse nicht kommuniziert oder auch nicht erfüllt bekommt oder dem anderen nicht erfüllt. Wie kommt man denn zu einer Haltung einer bedürfnisorientierten Kommunikation und wie kommt man zu dem richtigen Verhalten dazu?
Also indem man jetzt wirklich sich Freiräume schafft, beziehungsweise vielleicht auch Momente schafft, die Kommunikation zulassen. Ja, klar, wenn der Mann oder wer auch immer, die Menschen 24/7 arbeiten, dann funktioniert es nicht. Es ist definitiv wichtig, Momente zu schaffen, wo man in Kommunikation treten kann, vielleicht auch beim gemeinsamen Abendessen. Und wenn das schwierig ist von Zeiten her, muss man sie sich in den Kalender gemeinsam eintragen. Wann reden wir miteinander? Und dann muss auch jeder offen sein, dem anderen zuzuhören und die entsprechende Haltung entwickeln. Ist es mir wichtig, dass ich dir zuhöre? Und ist es mir wichtig, dass ich dich sehe? Und ist es mir wichtig, dass ich auch deine Dinge ernst nehme. Das ist so das.
Das klingt ja doch ganz einfach. Man braucht einfach nur einen freien Termin, in dem man sich gegenseitig zuhört oder alle Familienmitglieder an einem Tisch sitzen und darüber reden können. Ist es so einfach?
So einfach ist es dann doch nicht. Nein, das kenne ich weder aus meiner Geschichte noch aus den Geschichten, die ich bisher coachen durfte. Es ist nicht einfach, nein.
Ja, wie gibt es so einen Fahrplan, so ein 3-4-5-Schritte-Modell, um da hinzukommen?
Ja, vielleicht tatsächlich, bevor man in die Familienplanung geht, sich austauschen darüber, wie habe ich Kindheit erlebt? Ja, oder wie hat jeder Kindheit erlebt? Und dann, wie möchte man es vielleicht nicht mehr haben? Und und dann gucken, was geht besser oder was kann man stattdessen mitgeben seinen Kindern. Das ist eine Idee, ja. Und natürlich kommt es ganz anders, als man es erwartet. Und dann halt offen sein auf das, was da kommt und immer wieder reflektieren. Ja, genau, immer wieder reflektieren, was ist passiert, was können wir vielleicht besser machen, wollen wir was besser machen, wollen wir es ändern, wollen wir uns Unterstützung suchen, ja. Ich behaupte, dass Familie nur über ein Netzwerk funktioniert. Also Vater, Mutter reicht nicht, da müssen noch andere Menschen sein, um Kinder zu begleiten. Ja, also wenn es nur Vater und Mutter gibt, endet das für einen früher oder später mehr oder weniger in den Burnout.
Ja, aber was willst du denn machen? Ne? Es gibt ja Situationen, wo vielleicht die Eltern nicht mehr da sind oder nicht verfügbar sind, vielleicht weit weg sind. Und dann ist das Paar vielleicht erstmal alleine. Stell dir vor, du ziehst beruflich in ein anderes Land und bist dort mit den Kindern erstmal ganz alleine. Das ist ja eine Situation.
Ja, also gerade wenn die Kinder klein sind, wenn es Babys sind, hat man die Stillgruppen, die man besuchen kann. Also als Mutter, also da darfst du auch nicht stillend hingehen, zum Glück. Da kannst du Connections haben. Die Kindergärten bieten es ganz oft, Elterncafés an. Also traut euch euch zu connecten und zu sagen, hier, ich brauche mal Unterstützung. Ja, kannst du den einen Nachmittag mein Kind nehmen? Ich nehme den anderen Nachmittag dein Kind oder auch mal übers Wochenende. Traut es euch und dann traut euch, um Hilfe zu bitten. Das ist kein Versagen, wenn man um Hilfe bittet. Ganz im Gegenteil, es ist eine Stärke, um Hilfe zu bitten.
Aber ist es nicht so, dass man immer erst dann um Hilfe bittet, wenn man merkt, jetzt komme ich nicht mehr alleine weiter oder das Kind ist schon in den Brunnen gefallen und viele warten dann vielleicht auch viel zu lange? Also
genau, meinst du, viel
wann,
zu oft.
Wann sollte man sich denn Hilfe holen oder woran erkennt man, dass es jetzt höchste Zeit ist?
Naja, in dem Moment, wo die Kinder, wo es wirklich anstrengend ist und man denkt sich, ach, jetzt habe ich doch alles erfüllt, ich bin doch da und ich rede doch ganz viel und dann nochmal zu gucken, okay, nochmal einen Schritt zurückzugehen, okay, was genau ist jetzt mein Thema? Also immer dann, wenn man denkt, es müsste doch eigentlich funktionieren, darf ich dann doch nochmal innehalten und bei mir reinhorchen und gucken, was ist vielleicht doch noch nicht so ganz klar. Und spätestens dann, ne? Also vielleicht ist es schon grundsätzlich gut, sich im Vorfeld schon ein Netzwerk aufzubauen und zu sagen, so und so kann das ganz gut funktionieren. Dass es erst gar nicht so weit kommt, dass es zu spät ist.
Ja, ein interessanter Ansatz, zu sagen, wenn ich Kinder habe, meinst du das so? Dann fange ich auch an, direkt mich anderen Gruppen anzuschließen, mich mit anderen Müttern zu treffen.
Ja, im günstigsten Fall. Also ich weiß noch, ich war super naiv im ersten Jahr Praktikum. Ach, wenn ich Kinder habe, dann finde ich auch Mamas, die dann meine beste Freundin sein können. Spoiler, es war nicht so. Also es muss nicht so gut funktionieren, dass dann die Mamas auch Freundinnen sind, aber dass es zumindest eine Unterstützung ist, weil man die gemeinsamen Kindergartenzeiten hat und die Kinder sich gut kennen und die Kinder sich mögen und dann ist es ganz gut und dann hilft es manchmal.
Ja, ja, das stimmt. Ne? Netzwerken ist durchaus hilfreich in vielen Dingen. Und auch bei der Kindererziehung eigentlich auch eine gute Idee, vielleicht auch ein Impuls für den einen oder anderen, das mal aufzugreifen und zu schauen, was kann ich denn an der Stelle tun? Gibt es jemanden in der Umgebung oder fange ich sogar selber an und gründe so eine Mutter-Kind-Gruppe oder so, um in Austausch zu kommen? Genau. Wenn das alles nicht hilft, wenn die Sache schon so weit eskaliert ist, dass es nicht mehr geht, ab wann braucht man denn einen Familiencoach?
Ganz, ganz viele, glaube ich, wenn sie wirklich an ihre Grenzen kommen, also spätestens, wenn es so in die Hardcore-Pubertät kommt, spätestens dann, aber oft auch schon im Kindergarten, ja, also ich hatte das, ich glaube, mein Sohn war 4, da habe ich so gedacht, jetzt suche ich mir doch mal eine Erziehungsberatung, aber das war nicht so das, was ich gern gehabt hätte. Heute weiß ich, dass mein Sohn uns damals schon gespiegelt hat. Redet mal über eure Beziehung.
Ah ja, und dann, interessant.
Genau.
Ja, guck mal, wie hilfreich die Kinder doch da schon sein können.
Ja, ja, man muss es nur zu übersetzen wissen, genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass das im Zusammenhang mit den Kindern eigentlich das Gleiche ist wie in einer Paarbeziehung. Denn viele, die zu mir kommen, die sind ja sozusagen an dem letzten Punkt, an dem letzten Hoffnungsschimmer, so nach dem Motto, wenn wir jetzt nicht schaffen, unsere Ehe zu retten, dann können wir uns nur noch trennen. Aber so lange haben sie gewartet oder haben nichts gemacht oder haben versucht, das immer auf eigene Faust zu tun, haben dann viel zu lange gewartet. Und dann ist es einfach schwieriger, viel, viel schwieriger, sozusagen den Scherbenhaufen oder den Haufen an aufgelaufenen Dingen wieder in Ordnung zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass es da in der Kindererziehung ganz genauso ist.
Ja. Ja, ja, total. Beziehungsweise die Kinder können es ja nicht sagen hier. Ne? Also die Kinder sagen das ja nicht konkret. Die Kinder spiegeln nur das, was sie fühlen. Und da können wir dann mal gucken, woran liegt es wirklich. Also kein Kind kommt auf die Welt und sagt, okay, ich ärgere dich jetzt mal. Ja, die Kinder sind ja abhängig von uns als Erwachsenen, als Eltern. Die haben ja praktisch, sind ja überlebensabhängig. Ja. Deswegen ist es völliger Nonsens, wenn dann die Großeltern sagen, ey, der tanzt ja auf der Nase rum als kleines Kind. Oder du verwöhnst den, weil du bei jedem Pieps hinrennst. Babys kann man nicht verwöhnen. Und kleine Kinder in dem Sinne auch nicht. Ja. Was wir tun können, ist den Kindern auch unsere Welt zu erklären. Wir müssen nicht denken, das braucht das Kind jetzt nicht zu wissen. Auch gerade in der Trennung. Ne? Wie oft wollen die Eltern das möglichst lange geheim halten? Nein, die Kinder spüren das und die Kinder nehmen dann die Schuld auf sich. Ja, das ist ja... Das ist ja das Schlimme daran, dass die Kinder nicht die Eltern, niemals die Eltern in Frage stellen, sondern als erstes sich selbst in Frage stellen. Und dann wird es schwierig. Und dann entwickeln sich Glaubenssätze, die nicht so leicht weggehen, die nicht so leicht zu lösen sind. Und dann werden sie erwachsen mit diesen Glaubenssätzen und gehen in eine Partnerschaft, die ebenso zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie mit diesen Glaubenssätzen da reingehen. Und dann haben wir diesen Kreislauf.
Dann geht's weiter. Ne? Dann bekommen die eigenen Kinder das Gleiche wieder ab. Und so geht's dann von Generation zu Generation. Und was die meisten nicht wissen, ist, dass man Glaubenssätze sehr schnell auch auflösen kann mit den richtigen Methoden. Weil die meisten sind immer der Meinung, das dauert lange, weil man es ja auch lange erlernt hat. Ja. Und man kann es dann versuchen, durch positive Affirmationen aufzulösen. Habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass ich 15 Jahre lang versucht habe, einen Glaubenssatz aufzulösen, indem ich jeden Tag das gleiche Passwort benutzt habe oder ein ähnliches. Und in diesem Passwort war immer mein Glaubenssatz verschlüsselt, den ich lösen wollte. Also ein positiver Glaubenssatz war da drin. Es hat einfach nicht funktioniert. Nicht mit dieser Methode. Auch nicht, wenn ich es mir mehrmals täglich immer wieder vorgebetet habe. Das geht nicht so einfach, aber mit den richtigen Methoden auf der unbewussten Ebene geht das durchaus. Das wäre schön, wenn diese Erkenntnis sich durchsetzen würde, wenn erkannt wird, Mensch, warum muss es lange dauern, wenn es auch schnell gehen kann?
Total, ja.
Ja, genau, wann soll man sich Hilfe holen und wann sind die Kinder out of range, sage ich mal. Ne? Wann sind Grenzen überschritten, wo es nicht mehr gut ist. Ne? Und das ist tatsächlich gar nicht so schwer, gar nicht so leicht zu erkennen, glaube ich. Also ein Kind, das sich grenzwertig verhält, wie kann man das einschätzen? Ne? Wie kannst du da eine Messlatte mitgeben? Also was darf ein Kind? Zum Beispiel, wenn ein Kind andere Kinder tritt, schubst, mit Sand beschmeißt zum Beispiel. Ist das ein Faktor, wo man sagt, sind Kinder, ist okay. Wenn das Kind das mit Erwachsenen macht und keinen Respekt zeigt, ist das okay, weil es Kinder sind? Oder sind dann Grenzen überschritten? Das sind ja immer gerade oder Bandbreiten, die man nicht so genau weiß, ist das jetzt noch okay oder nicht. Kannst du da eine Hilfestellung geben, eine Richtlinie?
Sag mal. Ja, erstmal gucken wir aufs Alter. Ne? Also die kleinsten Kinder, wenn die noch nicht sprechen können, dann ist das ihre Art, um Aufmerksamkeit zu bekommen, zu Sachen zu werfen oder auch das klassische Beißen bei den Zweijährigen. Ja, die können es halt einfach noch nicht anders ausdrücken. Aber auch bei den größeren Kindern, ja, da darf man dann genauer hingucken. Auch da ist es eine Form von Aufmerksamkeit, aber vielleicht aus einer Not heraus einfach. Mhm. Ja, dass ein Bedürfnis, da sind wir wieder bei den Bedürfnissen, nicht gedeckt ist und es weiß sich nicht zu helfen. Also es hat dann wahrscheinlich auch gelernt, nichts ist besser als oder Aufmerksamkeit hilft mir und wenn es nur die negative Aufmerksamkeit ist, ja. Genau. Und Kontrolle. Kontrolle ist dann hier auch nochmal ein Thema, ja. Wenn das Kind sich nicht mehr zu helfen weiß, aber Kontrolle über sein Leben zurückhaben will, dann geht's über diese Sachen.
Wie meinst du das? Das Kind hat keine Kontrolle über sein Leben? Wie muss ich mir das
vorstellen? Naja, ich kenne ein Kind, das dann sagt, okay, dann gehe ich nicht mehr zur Schule, Schulverweigerung, ja, das ist der letzte Moment, wo ich Kontrolle über mein Leben habe. Und mache ich das dann darüber und kann halt nicht einschätzen, dass das vielleicht nicht ganz so glücklich ist.
Sache. Okay, also du sagst, eigentlich hilft es immer genau hinzusehen und in Bezug auf das Alter und die Situation zu bewerten, ist das jetzt okay? Genau. Oder vielleicht auch, will ich das so? Ja, interessant und spannend. Bedürfnisorientierte Erziehung und wie es unsere Prägung beeinflusst. Also das, was wir am Ende werden, was wir von den Eltern mitnehmen und damit sozusagen als erwachsener Menschen vielleicht das, die Form des inneren Kindes auch definiert bekommen. Ja. Ein schönes und spannendes Thema mit Melanie Spitzner. Sind wir schon wieder heute am Ende in diesem Podcast. Melanie sucht noch Übungscoaches und wer Interesse hat, kann sich einfach bei mir direkt melden und ich gebe das dann weiter. Wenn ihr Themen habt mit den Kindern oder die Kinder selbst, wo ihr sagt, ich komme da gar nicht mehr weiter, meldet euch gerne. Und somit ist das eine Win-Win-Situation. Ihr könnt Melanie mit mir unterstützen, da zum Thema ihrer Prüfung weiterzukommen und ihr bekommt einfach ein kostenloses Coaching. Ist doch super, wenn das so funktionieren kann. Genau. Ja, danke, dass du heute dabei warst im Podcast. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen. Wenn ihr selber Themen habt, die mit Bedürfnissen zu tun habt, das kann sich nämlich auch in der Beziehung ganz genauso verhalten, denn meistens geht es genau darum. Und ihr könnt es nicht klären, dann ist vielleicht ein Beziehungscoaching, eine Paartherapie der richtige Weg. Da funktioniert es ein bisschen anders, als man das so kennt. Das Paar sitzt nicht zusammen auf dem Sofa und der Paartherapeut in der Mitte. Nein, das funktioniert heute mit modernen Methoden ganz, ganz anders. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann schreib mir einfach und dann sprechen wir ganz kostenlos und unverbindlich darüber. Ja, ansonsten gibt es auch demnächst eine Ausbildung von mir oder ein Seminar. Das Ganze heißt Empower Your Love. Und da könnt ihr lernen, in einem Seminar, da habe ich alles reingepackt, was aus dem Beziehungscoaching so entstanden ist an Learnings. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich doch gut weitergeben an Paare, die sagen, ich will gar kein Coaching, ich will aber einfach lernen, wie ich es selber machen kann. Und demnächst erfahrt ihr mehr darüber, wie es mit Empower Your Love, wie du daran teilnehmen kannst. Auf meiner Website oder hier natürlich in diesem Kanal und im Podcast. So, da sind wir am Ende. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Danke, liebe Melanie. Und wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne ein Like oder teile den Podcast mit Menschen, die damit etwas anfangen können, das gebrauchen können. Danke, bis dann, euer Thomas. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war wieder eine Podcast-Folge Beziehungen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da oder teile sie mit Menschen, die davon profitieren könnten. Danke fürs Zuhören, dein Thomas Hanheim.